Schönen guten Tag. Herzlich willkommen von The Watercard. Hier ist wieder Lambert Klammerer Jazz. Ich bin der Captain Blaube des Jazz und das ist Lambert Heinblöd, der erste Mart auf dem Jazzkutter. Ich melde mich von der Nordsee. Wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Du bist da in deinem Camp an der Nordsee. Ich find's super. Machst ein bisschen Workation. Ich bin auch im Workation-Mood, muss ich ganz ehrlich sagen. Du erwischt mich gerade rechtzeitig, dass wir gerade noch eine nette Folge aufzeichnen können. Eigentlich bin ich die ganze Zeit unterwegs. Immer hier, da. Immer am Zahn der Zeit, den Bühnen der Welt. Und du kannst dich glücklich schätzen, dass du mich jetzt wieder mal zu Hause erwischt hast, denn es ist wirklich viel los. Aber was machst du denn da eigentlich in der Nordsee? Was macht man da so den ganzen Tag?
Aus meiner Sicht ist das eine große Behauptung und auch für die Impros, den musst du das erstmal beweisen, weil ich habe, glaube ich, von dir noch nie eine Folge mobil empfangen. Ich sehe dich da immer nur in deinem Käseberg in Neukölln sitzen, in der Käseglocke.
Felix hat sich gerade auf den Bauch gelegt, ja, und versucht so zu podcasten. Das ist wirklich, mach dich gerade, Junge.
Ich bin hier an einem geheimen Ort, mache eine geheime Tonaufnahmenproduktion ganz in der Nähe der dänischen Grenze. Und ich habe hier ein eigenes Zimmer in einem großen Landanwesen mit lebensbejahender Bettwäsche.
Ja, lila. Ja. Schöne Farbe. Ja, das Bett ist lila hinten.
Und hier, guck mal da, siehst du das Windrad?
Ah, sehr gut. Das ist für euer Studio, damit genau. Die Neve-Konsole auch betrieben wird.
Ja, die wird natürlich per Windrad betrieben. Das ist ja alles ganz sehr gut. Ja. Aber ich habe von dir noch nie von unterwegs Lambert-Special gehört hier im Podcast.
Nee, oder? Ich mache das auch nicht. Ich habe keinen Bock auf sowas. Wird vorproduziert. Ja, ich bin entweder im Work-Mode, bin ich zu Hause, oder ich bin auf Workation. Aber da kann ich nicht podcasten. Okay. Das geht nicht. Ich war gerade in Barcelona. Ich fliege ja gerne. Ich bin ein Fliege-Freak. Ja. Oft kann ich auch einfach nur mit Handgepäck fliegen. Also kann ich alles rein tun, was ich brauche für so einen Gig. Ein paar Platten rein tun, mein Equipment und so, meine Maske, dies, das. Nur das Problem ist natürlich Security. Mhm. Weil ich habe auch so, wie heißen die Dinger? Also natürlich Mikrofone, die erstmal ein bisschen merkwürdig aussehen für das Security-Personal. Aber vor allem, und das ist oft ein Problem, sind es die Pickups von der japanischen Firma Yamahiko, die man nur dort auf der Homepage bestellen kann. Ja, wirklich, der sollte mal unseren Podcast sponsern. Also das ist noch nie kaputt gegangen, das Zeug. Und ich benutze das jetzt seit 10 Jahren und so. Es ist überall mit hingetravelt und so. Und es wird vor allem immer inspiziert vom Flughafenpersonal, weil es sieht aus wie Bomben. Also es sieht aber wirklich aus wie so kleine Bomben, so mit so Kabeln dran und so. Also man weiß nicht so richtig, was es ist, aber es sieht sehr verdächtig aus. Dann habe ich noch natürlich meine kleine DIs mit dabei, die auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig aussehen. Deswegen, was ich natürlich mache, bevor ich durch Security gehe, alles aufdecken, alles aufmachen, alle Kisten aufmachen, damit die Leute denken, ja, es können keine Bomben sein, auch wenn es so aussieht, weil ich mich ja dafür entschieden habe, das offen zu legen und so. Und es funktioniert oft trotzdem nicht. Also die Leute sind super suspicious und ich muss halt immer in irgendwelche kleinen Kammern und vorzeigen, wie man das alles zusammensetzt und was man damit alles machen kann und so. Kann ich ja nie vorzeigen, man bräuchte ja quasi einen.
Also du hast jetzt wirklich Wörter benutzt. Tonquelle. Glaube ich, kaum ein Impro kennt DI und Pickup, aber das ist irgendwas, um das Klavier laut zu machen, ein technisches Gerät.
Das sind technische Geräte, um das Klavier lauter zu machen. Ja. Also und das ist eigentlich auch ganz gut, dass die Leute das nicht alle verstehen, weil das Security-Personal versteht es ja auch nicht. Nee. So, und ich versuche dann auch genau wie jetzt immer zu erklären, wofür das eigentlich da ist und warum das so komisch aussieht und so. Und irgendwann lassen sie mich gehen, aber es ist wirklich immer eine Qual. Dann merken sie, er hat auch noch Masken dabei. Und was da auch immer ganz oft passiert, dann werden diese Masken erstmal rumgereicht und das gesamte Security-Personal findet es halt total lustig, sich die aufzusetzen und so. Also das ist dann auch immer noch so ein Ding, deswegen verliere ich immer viel Zeit, wenn ich mit Handgepäck unterwegs bin. Nicht so CDs, dieses Mal in Barcelona. Ich alles richtig gemacht. Konzert gespielt in Barcelona, alles tippitoppi, bestens organisiert, lecker essen und so. Und dann gab es natürlich diese Situation und du kennst sie auch.
Ja.
Also der Veranstalter hat diesen Laden, das war eigentlich ein Buchladen, wo auch Konzerte stattfinden, angemietet. Und die Leute vom Laden waren halt auch da. Und die meinten nach dem Konzert, wir brauchen eine LP für den Laden.
Ja.
So, was heißt das?
Du verschenkst eine LP.
Genau. Sie wollen eine LP umsonst für den Laden.
Ja.
Sie wollen dafür nicht bezahlen. Ich habe das dann natürlich gemacht, aber du kennst mich ja ganz gut. Du weißt ja, dass ich
ein Pfennigfuchs,
dass ich das dann auch nonverbal zum Ausdruck bringen kann, dass irgendwas hier nicht ganz richtig ist. So, also so durch so leichte gleich
Zuckung unterm Auge.
Zuckungen oder genau.
Und meine Hand, die mal ausrutscht.
Nein, das meine ich nicht. Aber ich glaube, man kann es schon mitbekommen und sie haben es auch irgendwie mitbekommen, irgendwas stimmt hier nicht so, weil sie wollten sie auch noch signiert haben. Mhm. Ich habe sie dann auch noch signiert. Dann merken sie, okay, irgendwie sind wir dem zu nahe getreten, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat der eine von dem Laden seine Mitarbeiterin hinten in
Separé
irgendwelche Abstellräume irgendwie geschickt und meinte, hier, hol doch mal den Schinken jetzt. Wir haben einen ganz teuren Schinken. Und dann hat er halt... kam sie mit so abgepackten Schinken zurück und dann meinte er so, aber den müssen wir jetzt auch signieren, weil ich habe ja auch signiert. Dann haben mir die beiden halt Unterschrift auf diesen abgepackten Schinken gemacht so und dachten, damit sind sie fein raus und meinen so, ja, das ist doch viel teurer, meinen sie, ist auch viel teurer als so.
Achso, also das so 100, war, also da kostet, es war schon klar,
das ist so ganz edler Schinken, der kostet so 100 Gramm irgendwie 20 Euro, 30 Euro oder so. Und da haben sie mir den feierlich überreicht und meinen, das ist doch eine super Tausch. Und so, ja, danke schön.
Gut, das müssen sich nämlich auch so Leute mal überlegen, die das Geldsystem abschaffen wollen und sagen, es wäre viel besser, wenn wir alles tauschen. Nee, Leute, das heißt auch, dass hier irgendjemand so einen Schinken aufdrückt. Und so. Geld ist schon eine gute Sache. Also, dass wir Waren gegen Geld tauschen, da kann man sich selber aussuchen, was man von dem Geld kauft. Und kriegt nicht immer irgendwas so als Gegenleistung geschenkt, was man ja vielleicht gar nicht braucht. Signierten Schinken zum Beispiel.
Signierten Schinken zum Beispiel braucht man nicht wirklich. Ich habe den natürlich gegessen am nächsten Tag, aber
es ist ja mit Hass, so voller Hass.
Voller Hass. Aber was die Leute ja oft nicht wissen, so. Ja. Die denken ja wirklich, ich könnte die verschenken, ohne dass ich Kosten hätte. Ja, genau. Hätte.
Können wir da mal kurz drüber reden, weil das ist, wir aus dem Segment, wir erklären die Zusammenhänge der Musikindustrie, auch im kleinen Rahmen. Kannst du mal erklären, wie das mit dem Merch alles funktioniert und warum? Das habe ich nämlich schon öfter gemerkt, dass es da so Knausereien gibt, wenn es darum geht, einfach allen Leuten CDs zu schenken.
Ja, oder wenn du halt mit Künstlern zu tun hast, die vielleicht selber produzieren oder selber veröffentlichen und so, dann haben die natürlich ganz andere Kosten für ihre eigenen Produkte. Dann wird natürlich gern mal der Vorschlag gemacht, wir könnten ja eine CD oder eine LP tauschen. Was hältst du denn davon? Und so. Genau, ich bin ja beim Großkapitalisten Universal Music unter Vertrag. Damals, als ich unterschrieben habe, als ich angefangen habe, kostete die LP im Einkauf, glaube ich, 12 Euro. 12 Euro plus Mehrwertsteuer.
Also
mittlerweile hat sich das...
Wir müssen das mal ein bisschen kindermäßiger erklären. Also was heißt, die kostet im Einkauf 12 Euro?
Also für mich, für den Künstler.
Also jetzt nochmal, das muss man erklären. Du kaufst deinem Label Platten ab.
Von mir selber, so ist es ja, genau.
Und verkaufst die dann. Also ich krieg
vielleicht am Anfang so ein gewisses Kontingent für Promo, wie sie sagen, so, da gibt's schon ein paar umsonst so, aber irgendwann halt nicht mehr und du willst ja auf Konzerten natürlich dein eigenes Album verkaufen.
Wieso will man das eigentlich überhaupt?
Meinst du, man könnte auch darauf verzichten?
Naja, wenn die Margen so schlecht ist, wieso verkaufen? Also ist das ein nennenswerter Einkommensquelle?
Ja. Merchandise? Ja, weil ich habe ja ganz viele Produkte auch aus Zeiten zum Beispiel noch, wo ich deutlich weniger gezahlt habe oder irgendwie Bestände übrig geblieben sind. Ich war ja früher auch beim Indie und so. Und dann gibt es ja auch noch so andere Produkte, die man deutlich günstiger herstellen kann, wie was weiß ich,
Aschenbecher,
wie ist das? Genau. Und die werden ja alle gekauft. Und außerdem, was man auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich, dass die Leute irgendetwas mitnehmen wollen von dem Abend. Das bindet das Publikum an den Künstler. Wenn sie das Gefühl haben, ne, vor allem wenn du dich dann selber nochmal dran stellst an den Merch-Tisch, was ich ja auch manchmal mache, und da möchte ich gleich auch noch eine Geschichte zu erzählen, weil ich mich das auch manchmal frage, ob ich das eigentlich noch machen sollte, obwohl es eigentlich toll ist. Aber erstmal, ich möchte das gar nicht nur so geschäftlich aufdröseln. Das klingt so ein bisschen kalt. Nee, weil es ist natürlich auch eine schöne Sache für einen selber, dass man so ein Gefühl dafür hat, wie war denn der Abend eigentlich so und was nehmen die Leute mit und bla bla bla. Aber das ist, ich wollte jetzt nicht bla 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 sagen. Ich sag das nur, weil du gerade so tief geatmet hast, als würdest du widersprechen wollen.
Ja, mir geht das alles.
Ich
finde das überhaupt nicht nervig. Mich nervt, dass ich so, wir sind so drei Schritte zu weit. Ich will eigentlich, das Merchandise ist ein hervorragendes Thema, über das wir noch nie gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, du setzt jetzt hier gerade so ganz viel voraus, Zusammenhänge, die ich gar nicht entchecke, weil ich bin Gegner des Merches.
Ja gut, das können wir gleich mal drauf. Ich wollte noch auf die Preise noch mal kurz. Die Preise, also genau, am Anfang habe ich 12 Euro bezahlt und es gab jetzt über die letzten Jahre unglaublich viele Kostensteigerungen in der Produktion, sodass mich das Album, wenn ich es jetzt einkaufe, glaube ich 20 Euro kostet, mein eigenes Album. Naja, dann denke ich halt schon so, ey, das könnt ihr mir doch wenigstens zahlen, auch wenn ich wahnsinnig dankbar bin, dass ich hier irgendwie spielen durfte. So, also ein Schinken, finde ich, reicht irgendwie
also
nicht.
Also für was verkaufst du ein Album für?
Da habe ich es jetzt weiß nicht, 25 oder 30 Euro. Mein Management sagt, ich soll eigentlich 30 Euro
machen. 30 Euro, okay. Das heißt, du hast eine Gewinnmarge von 10 Euro, wenn du ein Album verkaufst. Und wenn du eins verschenkst, hast du einen Verlust von 20 Euro.
So ist es, genau.
Das heißt, wenn du quasi den 5 netten Mitarbeitern vom Buchladen jeweils ein neues Album auf Vinyl schenken willst, musst du 10 verkaufen, um bei 0 zu sein.
Genau.
Und nur um das mal zu erklären, die Zusammenhänge.
Genau. Also kann man sagen, selbst schuld. Kannst du ja auch woanders unterschreiben, wo es günstiger ist. Aber die Indies sind nicht viel günstiger. Das ist gar nicht so. Das heißt, es sind ja mittlerweile, die Kosten kommen ja zustande, auch durch so Produktionskosten. So, also vielleicht sind die mal ein bisschen günstiger oder so. Aber wenn du es selber machst, kannst du natürlich deutlich Geld sparen. Aber ich bin ja glücklich beim Großkapitalisten. Also ist ja alles super da. Liebe Grüße nach England. Das ist auch einfach immer gute Laune. Da werden irgendwie Leute rausgeschmissen. 200 Stück, glaube ich, gerade. Und egal, das machen wir nochmal in einem anderen Podcast. Du wolltest über das Merch, die Notwendigkeit vom Merch-Table nach dem Gig
überhaupt.
Reden.
Also Merch, wir meinen ja mit Merch diese kleinen Mini-Ständchen, die nach dem Konzert dastehen. Ja. Und das ist auch was ich mich manchmal frage. Es ist eigentlich gang und gäbe, dass man als Band oder Solo-Act nach einem Konzert an so einem, entweder man selber oder irgendjemand aus dem Team steht da und verkauft die Fanartikel. Das sind CDs, aber auch sowas wie T-Shirts. Und das ist seit jeher ja irgendwie eine Einnahmequelle.
Es ist eine Einnahmequelle. Und rate mal, was passiert, wenn sich jemand von der Band dahin stellt?
Der Verkauf geht hoch.
Ja,
und genau. Man muss aber auch die ganze Zeit Sachen unterschreiben.
Jo.
Ich meide selber, muss ich sagen, den Merchandise-Tisch. Ich bin immer froh, dass wenn wir mit der Eisenbahn auf Tour waren, dass wir da es Leute in der Band gibt, die da deutlich mehr Freude dran haben als ich.
Ja, es ist auch manchmal echt sehr schön, weil du bekommst halt so eine direkte Rückmeldung für den Abend, wie glücklich die Leute irgendwie dann über das über die Darbietung sind und was es ihnen bedeutet und so. Ich finde es, in nahezu 90% der Fälle ist es einfach nur nett. Und dann gibt es halt 10%, die dir den Abend vermiesen können. Und natürlich ist es nie so, dass du dann sagst, ja, aber die meisten waren ja nett, sondern du ärgerst dich immer dann über die 1-2 Leute, die sich nicht benehmen konnten. So, das ist ein Problem an uns Menschen. Es ist eigentlich nicht das Problem an den Leuten, die zum Merch gehen, sondern dass wir das selber dann so sehen. Aber da gab es jetzt auch wieder so eine Situation. Erzähle ich gleich. Du wolltest noch was dazu sagen.
Was man noch verstehen muss, das können wir auch mal machen, wenn eine Lambert-Platte, die dich 15 Euro im Einkauf kostet, wenn die jetzt bei Dussmann, sagen wir, verkauft wird, beim Kulturkaufhaus Dussmann, dann ist es ja so, wenn du jetzt auf deinen Manager hörst, dann würdest du 10 Euro Gewinn machen pro Platte.
Genau.
Wenn die allerdings bei Dussmann verkauft wird, wie viel Gewinn würdest du denn da machen pro verkaufter Platte?
Das wird anders gerechnet und das hängt natürlich jetzt davon ab, was ich für einen Deal mit meinem Label habe. Und das würde ich jetzt irgendwie nicht so gerne.
Also nein, das weiß geht ich nicht ehrlich um gesagt gar nicht,
aber ich würde, wenn ich es genau wüsste, würde ich es jetzt auch nicht hier
nein, so im Mikro. Nein, das musst du jetzt auch nicht sagen, aber nur um jetzt die Spannung mal rauszunehmen. Wenn eine CD oder eine LP über die Ladentheke läuft, ist die Gewinnmarge deutlich niedriger als diese 10 Euro.
Davon kann man ausgehen.
Ja. Also deutlich. Also da sind wir auf jeden Fall im eher niedrigen einstelligen Bereich, je nachdem.
Weißt du nicht? Ich sage überhaupt nichts. Ich
bin gut. Einstellig werden wir auf jeden Fall auch bei dir sein. Aber es geht ja auch gar nicht, also jetzt speziell um dich, sondern so sehen ja die meisten dieser Deals aus. Bei einem Label, da gibt es meistens auch einen kleineren Prozentsatz. Und das heißt aber auch, wenn man, also weil viele Leute, glaube ich, auch denken, der hat 10.000 Platten verkauft, eine Platte kostet 15 Euro, dann hat der ja 1,5 Millionen Euro verdient.
Was?
Nee, Quatsch. 150.000 Euro verdient. Ja. So ist es nicht.
Nein.
Nee.
Und dann kommt es halt drauf an, was du für einen Deal mit deinem Label hast, wie viel von diesen 150.000 Euro, die reingekommen sind, tatsächlich. Also es wurden 150.000 Euro
reingekommen. Aber da ist ja schon was.
Wie viel dir dann zustehen.
Genau, aber da ist ja schon Geld verloren gegangen an den Endhändler, an Dussmann, an das Presswerk, bla bla, Produktionskosten. Und dann ist es im Prinzip so, dass seit jeher Labels dafür, dass sie alles zahlen, Produktion und das Risiko tragen und Geld vorschießen, einen sehr, sehr hohen Prozentsatz an den Einnahmen durch eine Band oder einen Künstler nehmen. Deswegen sind diese Margen eigentlich sehr gering. Man muss sehr hohe Stückzahlen verkaufen, damit da wirklich Geld ankommt. Und wir wissen ja, alle Platten werden nicht mehr verkauft. Deswegen ist der Merchandise ja auch irgendwie tatsächlich eine interessante Einnahmequelle.
Kannst natürlich sagen, verzichte ich drauf, damit ich weniger Stress nach dem Konzert habe. Ja. Machen Bands auch.
Ja.
In meinem Fall wird sich das nicht lohnen. Ich verkaufe ja auch so Notenbücher zum Beispiel und so bei instrumentaler Musik. Und da kommen halt wahnsinnig viele Leute, die selber Klavier spielen und die freuen sich halt einfach, wenn dann irgendwie ein kleiner Gruß da drin steht und so. Das ist irgendwie, es gibt da so einen recht direkten Bezug für das tägliche Leben dieser Menschen, wenn sie zum Beispiel selber spielen und so. Wo man wirklich sagt, das begleitet die Leute ja über den Abend hinaus wirklich in ihrem Leben. Also sie hören die Musik, sie spielen die Musik und so. Und wenn sie dann mal auch noch so einen persönlichen Bezug zu denjenigen haben, die das halt auch herstellen und machen und so, das ist irgendwie, kann ich schon nachvollziehen, dass denen was bringt. Also ich war auch gerne mit dabei früher, CDs signieren zu lassen.
Wirklich?
Also ich hab mir auch schon von Brad Mehldau CDs wirklich? Signieren lassen.
Okay. Ja. Was du jetzt nicht so hast, ist Klamotte, ne? Hast du T-Shirts?
Ja, es gibt welche, aber die nehme ich meistens nicht mit, aber die kann man dann im Online-Shop kaufen. Also die nehme ich meistens, weil die immer so, ich finde, die zerknittert irgendwie immer so und das ist irgendwie, es nimmt doch wahnsinnig viel Platz weg. Ist nicht das, was am besten läuft bei mir jetzt auch. Am Table, ich habe manchmal so Taschen dabei oder so. Aber nee, so ein Kram ist nicht das, was am besten läuft. Das, was am besten läuft, sind Platten, Vinyle. In manchen Städten tatsächlich auch immer noch CDs. Also neulich in Lettland hatten wir zum Beispiel zu wenig CDs dabei. Wo ich denke, was ist denn hier los, dass man immer noch CDs dabei haben muss? In den meisten Städten wird vielleicht mal eine so am Abend verkauft oder so. Platten laufen nach wie vor sehr gut. Und naja, die Notenbücher halt.
Also hier bei der Eisenbahn, ich bin ja gerade mal hier bei uns im Merch-Shop, da kann man also CDs und Beutel und so einen Scheiß kaufen. Wir haben uns aber auch schon mal vergriffen, sage ich mal. Wir haben auch schon mal T-Shirts gemacht, die nicht so gut ankamen. Die gibt's auch dann jetzt für 15 Euro das T-Shirt. Sehr hochwertige T-Shirts, sehr, sehr gutes Material. Also greif zu, ist bald Weihnachten. Gibt noch vom Korea-Shirt gibt's nur noch Größe S. Also ich find's fetzig. Ich weiß nicht, warum die Leute das nicht so gern gekauft haben. Aber na gut.
Steck's nicht drin.
Steck's nicht drin. Der Leute. Also da einfach Merchandise, die höchste Eisenbahn, da könnt ihr richtig shoppen. Es wäre gut, wenn wir jetzt so Rabattcodes hätten. Ne? Wenn wir im Podcast, hast du einen Online-Shop?
Ja.
Können wir das nicht mal machen, dass wir dann so, dass wir Rabattcodes im Podcast sagen für unseren eigenen Merch?
Ja, genau. Der Podcast wird präsentiert von meinem Merch-Shop. Genau. wenn ihr jetzt da was eingebt, genau, dann kriegt ihr es für 2 Euro günstiger.
Ja, also wieder eine dieser Ideen, die sich dann nicht realisieren lassen. Also auf dem ganz großen Level ist es übrigens so, jetzt, keine Ahnung, die Toten Hosen oder was Bands in dieser Größe, Stadion-Bands, Rammstein oder sowas, die werden auf Tour gehen mit einem eigenen Merch-Team. Also die haben quasi noch einen eigenen Supermarkt dabei. Also mehrere Leute aus der Travel Party, die nur für Merch zuständig sind.
Ja, und Campino wird da nicht rumstehen am Merch-Team.
Nee, also das ist dann irgendwann, wird's richtig groß. Also dann gibt es quasi nochmal zum Konzert zusätzlich einen riesengroßen Apparat, der Fanartikel verkauft.
Ja.
Und das andere Gegenstück ist im Kleinen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt, aber das gab es ja früher viel. Wir reden ja manchmal über die gute alte Zeit, wo so kleine Singer-Songwriter durch die Irish Pubs und die kleinen Kulturbühnen dieser Republik tingelten. Gibt's vielleicht immer noch. Da war CD-Verkaufen ja richtig ein großes Ding.
Ja.
Weil
ja,
wenn du zum Beispiel selber eine Pressung machst, dann wird richtig abkassiert.
Genau.
Ja. Ja. Falls ihr überlegt, ins Musikgeschäft einzusteigen, so kann man.
Genau, wenn man sowieso viel auf Tour ist, den meisten Kram selber über den Verkauf nach den Konzerten verkauft, dann würde ich auch sagen, heutzutage nicht unbedingt ratsam, ein Label zu haben, weil du machst natürlich viel mehr Kohle, wenn du das einfach zu 100% einsteckst. So.
Genau.
Also hast du natürlich die Produktionskosten auch auf deiner Seite, so erstmal, aber klar, die Gewinnmargen sind dann deutlich höher, ist ja klar.
Ist übrigens auch immer ein Argument, sogenannte Support-Shows. Also wenn man irgendwo, man wird ja vielleicht mal von einer größeren Band gefragt, hey, wollt ihr nicht Vorgruppe machen für uns?
Ja.
Das ist in so einem kleinen bis mittleren Bereich in der Regel nicht bezahlt.
Also man zahlt mit Publikum.
Genau, vielleicht gibt es irgendwie sowas wie Spritgeld oder sowas, dass man nochmal, weiß ich, glaube, bei der Eisenbahn haben wir zuletzt unsere Supportbands auch bezahlt, in einem sehr überschaubaren Rahmen natürlich, weil wir haben es ja nicht so dicke. Aber
also ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ihr das noch nicht gemacht habt.
Du kriegst keinen Cent, vor allem nicht in Berlin, wenn du mit dem Bus ins Astra fährst. Das ist dann ja auch immer ein Argument für die supportende Band, zu sagen, ah ja, dann können wir aber Merch verkaufen. Also CDs verkaufen möglicherweise halt nicht vor 15 Leuten, wenn wir spielen im Privatclub, sondern vor 1000 Leuten da. Weil wir ja in der Astra-Stube vor der höchsten Eisenbahn spielen. Das wäre so ein Argument, ne?
Ja, und das ist auch immer eine schöne Art und Weise, dich dem Publikum zu präsentieren.
Natürlich.
Du kriegst Exposure.
Ja, klar. Ja.
Das ist wie mit der Platte, die du halt an den Laden gibst, der dir dann, dich dann mit Schinken bezahlt.
Genau,
also du kriegst entweder Schinken, Publikum, aber auf keinen Fall Geld.
Genau, jetzt haben wir eine lange Schleife gedreht. Mir ging es halt wirklich tatsächlich vor allen Dingen darum, nochmal zu erklären, warum sind Leute knauserig mit der CD? Also du.
Was meinst du damit mit der CD?
Weil das ist ja eine regelmäßige Situation, dass irgendwie Leute denken, man hätte im Keller so einen Archiv an den eigenen Platten.
Ja, und es geht hier gerade, hörst du denn dieses hohe Geräusch gerade bei mir? Hörst du das? Dass es so ein Rauschen gibt bei mir in der Wohnung?
Ja, es kann gut sein, ja. Was ist das?
Okay.
Der Staubsauger? Das
ist eine Dusche. Es wird geduscht.
In deiner Wohnung oder in einer?
In meiner Wohnung wird gerade geduscht.
Ah. Das heißt, du bist nicht alleine in deiner Wohnung?
Ich weiß nicht, vielleicht ist auch die neben. Ist auch die,
okay. Ich
weiß es nicht genau.
Vielleicht ist auch ist Luca so? Bei dir vielleicht?
Ja.
Oder wohnst du gar nicht alleine? Na gut, aber jetzt würde ich gerne nochmal Gruseligkeiten vom Merch-Tisch erfahren von dir, wie man da so trifft.
Naja, ich würde erst nochmal von dir erfahren, warum bist du gegen Merch? Also du wolltest ja ein großes Plädoyer gegen den Merch.
Ach so, nee, also das ist was ganz Persönliches, halten. Dass ich merke, ich spiele ein Konzert und dann möchte ich eigentlich erstmal meine Ruhe haben.
Ja,
dann ich finde, sollte es eigentlich auch vorbei sein. Nichts nerviger. Sorry, aber dann, so man muss dann ja auch immer, es heißt dann ja auch immer so vom Tourmanagement, jetzt schnell zum Merch, schnell, die Leute sind noch da, sonst sind die weg. Also ich finde wirklich nichts beschissener, als von der Bühne zu kommen.
Das Konzert dann, ist nicht vorbei, also die Arbeit ist nicht vorbei also nach dem
wirklich,
Konzert.
Da baue ich wirklich lieber ab, ganz ehrlich. Ja. Weil ich finde das wirklich grässlich von der Bühne, was ich 2 Minuten ist man da runter. Hat sich noch irgendwie, macht sich noch gerade eine Orangenlimonade auf, raucht eine halbe Zigarette und wird schon an Merchandise-Tisch gescheucht.
Ja.
Das finde ich furchtbar. Das möchte ich in meinem Leben eigentlich nicht haben. Ich möchte meine Ruhe.
Aber du kannst da ja ganz einfach sagen, das sollten da lieber die beiden Leute auch machen, die singen.
Ja.
Die Identifikations-
ja. Machen,
Figuren
machen
in eurer auch. Band sind natürlich eher dann auch die Leute, die dann am Mikrofon sind und die ganze Zeit sabbeln und singen.
Na, ich sabbel ja Grüße. Auch durch. Ich mache einen Live-Podcast von der Bühne. Aber ja. Ich bin froh, wenn ich das nicht machen muss.
Also, man muss wirklich sagen, es ist ein Posten, wenn man die Größen spielt, die ich spiele, die Mitmusiker anständig bezahlen will, darauf zu verzichten, was beim Merch reinkommt, würde bedeuten, ja, dann läufst du halt Gefahr, dass du halt wirklich fast auch keinen Gewinn machst.
Wirklich?
So, also, kommt natürlich drauf an, aber kann das jetzt nicht so pauschal sagen, aber ja, das kann schon sein, ja. Natürlich auf jeden Fall deutlich weniger verdienst als zum Beispiel die Leute, die du bezahlst.
Also okay, aber das ist auf jeden Fall dann ein großer Posten. Also ehrlich gesagt, es war sogar so auf der letzten großen Eisenbahntour zum Album, hatten wir sogar jemanden mit, den wir bezahlt haben, um Merch zu machen, weil wir uns quasi ausgerechnet haben, es lohnt sich immer noch, jemand für einen Merch zu bezahlen. Weil,
ja, da frage ich mich aber warum, weil eigentlich wird ja sowieso vom Publikum erwartet, dass da niemand steht, der auch gerade auf der Bühne stand.
Ja, ja, klar, aber trotzdem Aufbau, Abbau,
Aufbau und Abbau
während
und
des Konzertes, das ist dann je nach Größe, wo man spielt, das ist dann auch, kriegst du auch nicht, paar hundert bis tausend Leute kriegst du nicht einfach nur aus der Band bespaßt am Merchandise. Das reicht dann nicht. Also genau, so weit geht's schon mit dem Merch. Also es ist alles, guck mal, wir sind einfach geldgierige Aasgeier.
Ja, klar. Wir brauchen her mit der Kohle. Her damit.
Das, wir tun hier die ganze Zeit, wir tun halt immer so Kunst und so.
Ja, geben Musik. Podcast raus für umsonst und so. Ne?
Aber irgendwie. Wir wollen natürlich die Kohle. Her mit der Kohle.
Ja, klar. Ja. Her damit.
Deswegen.
Kling, kling, kling soll es machen.
Klingelingeling.
Aber ich dachte auf jeden Fall, dieser Habitus, den diese beiden Buchhändler dann an den Tag gelegt haben, war ja genau der, den wir als Künstler ja total gewohnt sind. So. Also wir werden ausgenommen, so, es wird eigentlich erwartet, dass wir unsere Musik für umsonst hergeben und es wird uns an Exposure angeboten, weil sie ja gesagt haben, die Bezahlung ist ja, das ist hier für den Laden. Das heißt, dann wird das hier vielleicht auch mal gespielt.
Ja, aber ich verstehe nicht, du hast in Barcelona, ich höre ja leider nie zu, mir selber auch nicht, aber du hast in Barcelona in einem Buchladen gespielt.
Genau, die, also das ist eigentlich ein so ein Buchladen, die halt aber auch Veranstaltungsort sind für klassische Konzerte. Also sie haben einen geilen Flügel hinten drin stehen und da passten da so 100 Leute rein, dann war es voll. Also die waren noch da und das machen die da wohl irgendwie so, keine Ahnung. Also sowas gibt's ja.
Okay, keine Ahnung. Ich habe dich mal in einem kleinen Buchladen gesehen
in Berlin.
Ja, in Friedrichshain.
Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Nö, das war schon irgendwie ein bisschen edler da und offensichtlich haben die da teilweise irgendwie 2 Konzerte am Tag und so, also ein Riesenprogramm. Mhm. Also andauernd irgendwelche Flamenco, Jazz und was weiß ich. Ich hatte eigentlich einen externen Veranstalter, der das dann aber da organisiert hatte, meinte, das wäre irgendwie eine gute lass das doch mal probieren. Dann hat ja auch irgendwie geklappt. Nächstes Mal nehmen wir ein bisschen größeren Laden, ne? Reime, oder? Liebe Grüße.
Ist aber mit Eintritt.
Ja, das wäre so geil. Nee,
es ja, ist Buchladen, Entschuldigung, ich stell mir jetzt einen Buchladen vor.
Ja, es ist mit Eintritt und Vorverkauf und alles.
Okay. Also da gibt's dann auch keine Laufkundschaft. Ja, Entschuldigung, ich habe also, und die Imposter habe ich auch, haben das Bild, dass du jetzt bei Hugendubel gespielt hast.
Nee, wie gesagt, es ist ein richtiger Veranstaltungsort hinten drin, wo halt Konzerte stattfinden. Ja. Ich sag's gerne nochmal. Okay. Ich weiß, du kannst es gerne nochmal downgraden und sagen,
Buchladen? Ja, Entschuldigung, ja, du hast angefangen mit Buchladen. Dann sag doch, in einer Venue, ich habe im Club gespielt, die auch Bücher verkaufen. Dann wäre es vielleicht einfacher. Aber wenn du sagst, ich spiele im Buchladen, denke ich, wie gesagt, du sitzt da irgendwo.
Was hast du jetzt gegen Buchladen? Das ist die Wiege unserer Kultur.
Ja. Ja.
Nein, also es ist ein Veranstaltungsort, wie auch immer, wo vorne Bücher verkauft werden, hinten drin sind Konzerte.
Jetzt haben wir's.
Genau. Genau, du wirst halt damit gelockt, dich ausnehmen zu lassen, weil du kriegst ja als, wie beim Support auch, Exposure.
Ja,
du brauchst ja kein Geld dann. Daran sind wir mittlerweile so gewöhnt, wir hatten das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, ne? Mhm. Spotify macht's genauso, nimmt die Leute aus und verlangt von dir am Ende des Jahres noch, dass du Danke sagst hier für die ganzen Streams und so. Und das ist irgendwie so eine Haltung, die scheint man uns irgendwie anerzogen zu haben. Und ich plädiere irgendwie nach wie vor dafür, dass man sich dagegen irgendwie mal wehrt. Dass man irgendwie sagt so, hallo, ohne uns wäre die Rolle gar nichts.
Ja gut, das liegt natürlich, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, das liegt halt wirklich an dem Ungleichgewicht, dass es wahnsinnig viele Künstler gibt, die gerne bei Spotify gestreamt werden wollen. Es gibt aber nur ein Spotify, genauso dieser Buchladen. Es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die sich gerne auf eine Bühne stellen wollen, aber nicht so viele Orte, wo das möglich ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Ungleichgewicht, ne?
Ja.
Weswegen man dann doch in die Verlegenheit kommt, quasi dankbar dafür zu sein, dass man irgendwo einen Gig hatte.
Naja, und ich hing jedenfalls am Merch-Table natürlich rum. So, ich will es ja allen recht machen. Ist
eine Merch-Maus.
Ich bin eine Merch-Maus. Ja. Und alle waren total nett und brachten teilweise ihre eigenen Sheetbooks mit, die sie schon hatten, damit ich sie unterschrieb und so.
Und, du sprichst auch gut Spanisch, muss man sagen.
Ja, muy bien. Ich habe auch auf der Bühne ein bisschen Hola gesagt. Composición fantástico.
Sehr gut.
Wobei ja, in Barcelona wird ja Katalan gesprochen.
Ja. Kannst du aber auch, also oder?
Ich weiß nicht, ob man Merci sagt. Ein Dankeschön sagst du Merci.
Ah, wie in der Schweiz.
Ja, irgendwie so. Und
also,
genau. Und ich erzähle natürlich jetzt, ich könnte natürlich jetzt gerne erzählen von den ganzen Leuten, die total nett waren und mir ein gutes Gefühl gegeben haben, aber ich erzähle natürlich die Story von dem einen Typen, der mich voll genervt hat. Ja. So. Und zwar hat er auch erstmal so jede Menge Merch gekauft, so, und ist dann rausgegangen, war freundlich, und dann kam er nochmal zurück mit seinem Handy in der Hand und hat mir so für die Nase gehalten und meinte so, hier habe ich dir eine Nachricht geschrieben vor 3 Monaten, die hast du nicht beantwortet. Und ich mache ja auch Musik und ich wollte, dass du sie erst mal anhörst und du hast gar nicht geantwortet und ich wollte mal fragen, warum nicht? Und so. Und während da noch andere Leute hinter warteten, musste ich mich dafür rechtfertigen, dass ich halt diese Nachricht übersehen hatte und so, keine Ahnung. Das sind so Situationen, wo ich denke so, das war schon, als ich damit angefangen hatte mit Lambert und irgendwann irgendwie verstecken und so, das hatte schon auch seine Gründe, so, weil das macht mich fix und fertig. Also ich finde, es tut mir natürlich leid, dass ich da nicht geantwortet habe und nicht die Zeit gefunden habe, mir die Musik anzuhören und so. Das ist auch nicht so, dass ich das selbstverständlich nicht machen würde oder so, sondern es ist halt mal so, dass ich da etwas übersehe. Aber dass man dann halt diese Situation nutzt, um den Künstler vor versammelten Hause so vorzuführen, was der für ein Spacken ist, der noch nicht mal auf irgendwie E-Mails antwortet.
Ich hab dir vertraut, du Schwein!
Ja. Also da dachte ich so, ich wäre dann doch auch, genau, auch gerne Backstage geblieben, so. Naja, aber das sind nicht die Situationen, die du dann fürchtest, wenn du sagst, du hast keinen Bock auf Merch-Table?
Nee, die Situation fürchte ich nicht. Ich finde soziale Begegnungen, so schön die sind, auch einfach grundsätzlich finde ich das anstrengend, teilweise einfach mal einen Kontakt zu Leuten aufzubauen. Du musst ja quasi, ist ja auch nicht, dass du dann wie bei Lidl an der Kasse die Leute abkassierst, sondern die Leute haben ja irgendwas.
Das wäre geil, wenn eigentlich den Lidl-Einkauf genauso ablaufen würde wie.
Ja, ich hätte gerne.
Bitte nochmal unterschreiben.
Ich hätte gerne aber ich finde es auch andererseits gut, wenn man am Merch so einen Scanner hätte, wo man so die CDs rüberzieht. Tück, tück. Ja.
Aber ich finde es auch gut, wenn sich so eine Traube bilden würde um den Lidl-Counter. So, wo Leute immer nicht so genau wissen, können wir jetzt noch mit dem reden und so.
Ja, keine Ahnung, ich denke oft, ich habe doch gerade das Konzert gespielt. Ja. Ich kann auch nicht, ich kann auch nicht gut mit Komplimenten oder so. Ich habe da auch durchaus Probleme mit, wenn, also ich, das natürlich ist das nett oder so, aber ich finde schon, ehrlich gesagt, die Konversation, wow, tolles Konzert, das hat mir gut gefallen, jetzt möchte ich bitte die CD kaufen, kannst du die unterschreiben, finde ich schon irgendwie anstrengend. So lieb das ist. Mhm. Verstehst du das?
Ja, schon. Es ist Arbeit, aber ich finde es auch oft eigentlich nur nett.
Ja, ich kenne viele Kollegen, die es irgendwie nett finden. Ich finde es irgendwie, stresst mich das eher, weil ich dann irgendwie in so soziale, in sehr, sehr viele soziale Kurzkontakte treten muss.
Und es gibt Unterschiede zwischen Komplimenten. Also es gibt ja Leute, die einfach nur sagen, wie toll sie es fanden und was es die Musik für sie bedeutet und so. Und dann kann man Danke sagen und es freut mich auch wirklich. Und dann gibt es halt Leute, die einen wirklich vereinnahmen.
Ja.
Also das ist irgendwie so eine feine Linie, die ein unterschiedliches Maß an Energiekosten.
So. Ja, klar. Und
genau, einfach die meisten Leute wissen sich verzüglich zu benehmen.
Ja, es geht ja auch gar nicht darum, dass ich nicht angequatscht werden möchte. Also das ist ja gar nicht das Problem. Nur ich glaube, so in der Geballtheit im Anschluss eines Konzertes irgendwie 30 Kurzkontakte, soziale Kurzkontakte zu haben, ist einfach worauf ich energetisch einfach gern verzichte nach einem Konzert. Also ich beneide dich auch nicht. Du bist ja eine eifrige Merch-Maus und zischt dann ja gerne auch schnell zum Merch. Das beneide ich wirklich nicht. Weil wirklich nach so einem Konzert finde ich das eigentlich schön, wenn man mal 20, 30 Minuten Ruhe hat. Ruhe im Karton.
Ja.
Aber ich kenne es auch, wie gesagt, andersrum. Ich kenne auch viele Kollegen, die lieben das, dann nach dem Merch nach dem Konzert sich sofort ins Getümmel zu schmeißen.
Ja.
Nicht mein Ding, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich verstehe es schon. Also ich kann, für mich ist eine irgendwie so Selbstverständlichkeit, so ist Teil des Jobs. Wenn es jetzt nicht da wäre und ich einfach nach dem Konzert direkt einfach Backstage erstmal rumhängen könnte, fände ich es jetzt auch nicht schlecht.
Nee.
So. Aber ich habe das Gefühl, ich kann mir es irgendwie nicht so leisten oder irgendwie die Leute erwarten es irgendwie auch. Und es wird ja auch Enttäuschung ausgedrückt, wenn es nicht so ist. Oder man wird manchmal dahin beordert. Also manchmal ist es ja auch so, dass ich nicht direkt hingehe und dann kommt irgendjemand vom Club und sagt, da sind Leute und so. Kommt da jetzt jemand nochmal zum Unterschreiben und so. Also das heißt, es gibt sowieso diese Grundstimmung. Aber ich habe das auch schon bei Künstlern erlebt, die ich supportet habe, die da sehr gut sagen konnten, nö, heute nicht. So. Nö.
Ist tatsächlich eine Frage der Größe. Es gibt ja auch einfach Clubs, da ist eine kritische Masse überschritten, wo das dann mit dem Merch auch schwierig wird, sage ich mal. Ja, also ich glaube, Campino geht auch nicht zum Merch.
Ja, meinte ich gerade. Kann ich mir schwer vorstellen. Deswegen. Ja.
Aber wäre die Kohle. Und da fällt mir ein, ich kann mich erinnern, dass früher in Hamburg in der Innenstadt so ein junger Mann rumlief mit so selbstgebrannten Rap-CDs, die er versucht hat, den Leuten aufzuschwatzen.
Ja, und hast du mal gekauft?
Ja. Ich muss sagen,
das war ganz gut auch, oder?
Nee, es war total, ich habe die sofort in Müll geschmissen, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwie einer Manipulation unterlegen. Da war ich irgendwie mit einem Freund, lief durch die Innenstadt und es kam so ein junger Mann und meinte, ey, ich habe hier eine CD und ey, ich brauche irgendwie auch das Geld und so. Also das war quasi so eine Art, wie so ein Pyramidenspielchen. Irgendwie hat er das geschafft, mir dann 5 Euro aus der Tasche zu leiern, dass ich seine selbstgebrannte Rap-CD ihm abgekauft habe. Und ich war danach so schockiert von mir selber, dass ich quasi wie so ein Staubsaugervertreter an der Haustür dann diese gebrannte CD gekauft habe und dann aber tatsächlich sofort weggeschmissen habe in so einem Zorn auf mich selber, auf meine Manipulierbarkeit.
Jetzt ja 2 Kaffee für kaufen.
Ja, deswegen, ja, zu der Zeit wahrscheinlich, ja, also. Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass die auch, also das war so in Nähe des Hamburger Bahnhofs, dass der auch in Bremen und Hannover am Bahnhof gesichtet wurde und Leuten diese CDs aufschwatze. Also auch das ist ein Geschäftsmodell.
Offensichtlich.
Ja.
Man könnte es aber natürlich auch einfach so machen wie die Zeugen Jehovas, sich einfach still dahinstellen und die dürfen ja niemanden anquatschen, sondern einfach nur ihren Stand aufbauen mit Rap-CDs.
Ja.
Vielleicht funktioniert das auch.
Gab es das nicht auch mal, dass so CDs auf dem Schulhof verteilt wurden?
Also ich erinnere mich an eine Produktion, die du mit einem Mitschüler gemacht hast und uns an uns verkauft hast.
Ja, verkauft. Ja, da hat man natürlich...
Ja, war es verkauft oder verschenkt? Ich weiß es nicht mehr.
Verkauft.
Vielleicht war es... Ich glaube, ihr habt es noch nicht mal verkauft. Ihr wolltet einfach im Freundeskreis.
Ja, gut. Das ist.
Ja, das wurde einfach am Schulhof rausgegeben dann.
Nee, ich meine, so gab es nicht mal sowas, dass dann irgendwie die Sparkasse oder sowas CDs verschenkt, so ein Sampler oder so?
Ja,
sowas.
Hä, da habe ich neulich gelesen, dass das eigentlich der Untergang der Musikindustrie war, dass halt so viele, also zum Beispiel so der Rolling Stone,
ja
auch angefangen hat, so Compilations rauszugeben und ganz viele Leute dann gesagt haben, ach Mensch, da ist ja schon der größte Hit drauf, da muss ich das Album nicht mehr kaufen.
Ja.
Die sehen dann sozusagen die Journalisten als den maßgeblichen Zerstörer der Musikindustrie.
Naja, also was ja tatsächlich stimmt, wenn man sich die 90er Jahre anguckt, das ist ja eine Zeit, als wo sich dann so Viva und MTV, also Musikfernsehen, so richtig etabliert hat. Nochmal auf einem höheren Level, man von Bands wirklich nur die Single kannte. Und ja, das eigentlich so die Zeit war, wo das Album so ein bisschen schon anfing, in den Hintergrund zu gehen. Müsste man mal nachprüfen, aber ich würde vermuten, das lässt sich sogar irgendwie an Verkaufszahlen auch ablesen. Es war ja, als wir klein waren, gab es ja Maxi-CDs.
Ja.
Maxi-CDs sind so eine Art aufgepimpte Singles. Also das heißt, da ist die Single drauf, also der Song.
Ein paar Remixe noch.
Ne? Und genau, und dann nämlich noch so ein, zwei Remixe oder ein Extended-Mix und dann vielleicht noch so ein anderer Song oder sowas. Und eine Maxi-CD hat so 10 Mark gekostet. Und das war was von den Prinzen Küssen verboten oder so. Und das Album hat aber 30 Mark gekostet. Und wenn man aber nur Küssen verboten hören wollte, war man eigentlich gut bedient mit der Single.
Ja, ne?
Genau. Und dann ist es aber auch so, ich weiß nicht, also heute kennen wir ja Playlisten, aber es war nämlich, darauf wollte ich hinaus, die 90er Jahre ja die Zeit der Sampler, Compilations.
Kuschelrock.
Bravo-Hits. Thunderdome. Ja, genau, aber es gab so, also es wurde auch im Fernsehen stark beworben. Es gab quasi monatlich
Timelife Music präsentiert. Ja,
also es gab wirklich mehrmals im Jahr oder jeden Monat irgendwie einen neuen Bravo-Hits-Sampler. Also das war dann halt nicht eine Spotify-Playlist, sondern hat man sich für 30 Mark damals eine CD gekauft, wo wirklich alle Hits drauf waren.
Genau, aber da hast du das ja gekauft.
Genau, man hat das gekauft und darüber.
Und das hat ja die CD 30 Euro gekauft.
Ja.
Die hatten, glaube ich, die haben unglaubliche Absätze gemacht.
Also genau, das wollte ich nämlich erzählen, weil das war für die Musikindustrie hat in den 90er Jahren, bevor es dann zur großen Krise kam mit Downloads und so, einen irrsinnigen Reibach gemacht, vor allen Dingen mit Compilations.
Ja.
Also da wurde
Café Del Mar.
Ja, sowas. Also das ist ja fast noch irgendwie so, das ist ja, könnte man ja sagen, ist noch so kuratierte Musik, aber
wenn du da früher drauf warst, auf Café Del Mar, kannst du ein Eigenheim leisten.
Das ist Café Del Mar, ist so eine kleine Strand-Techno-Bude, loungige Techno-Hausbude auf Ibiza, die dann so eine eigene Sampler-Reihe hatten, die höchst erfolgreich war. Ja, genau, aber ich meine wirklich diese Hit-Sampler, ne? Bravo-Hits, da waren halt Kelly Family, Backstreet Boys, alles gleichzeitig drauf und da wurde ein irrsinniger Reibach gemacht mit diesen Sachen.
Ja.
Und dann kam irgendwie der Download oder die Leute hatten auch keinen Bock mehr auf Compilations, keine Ahnung. Und dann ging es bergab. Und seitdem sind wir in der Krise, in der Dauerkrise.
Seitdem sind wir in der Krise. Und wenn du genau heute auf den Bravo Hits landest mit deinem Act, glaube ich, das ist auch gar kein Grund mehr zur Freude. Ich war mal auf dem Café Del Mar.
Mit dem Lambi.
Sampler. Mit Lambi, ja. Aber das war natürlich schon lange nach den Hochzeiten. Ich glaube, da gab es nie eine Abrechnung zu was.
Ja. Interessant fand ich aber auch, was ja auch ein Ding war, früher mal waren so Film-Soundtracks. Ich glaube, also jeder aus einer bestimmten Altersklasse hatte fast jeder zum Beispiel diesen Pulp-Fiction-Soundtrack auf CD. Ja.
Richtig, ich erinnere auch viele aus meinem Umfeld, die den Soundtrack zu Knocking on Heaven's Door hatten, weil das ist ja ein Stück, was Selig geschrieben hat. Ja,
Hallo Jan, schöne Grüße.
Ja, das hatten viele, kuratiert von Til Schweiger natürlich. Der hat aber, glaube ich, noch relativ lange irgendwie recht erfolgreich seine Filmmusiken verkauft.
Aber Til Schweiger.
Ein guter Slot für Bands irgendwie bei diesem Til Schweiger.
Til Schweiger hatte auch zu sein.
Genauso wie bei, ich glaube, Mehmet Scholl war doch auch so ein, Mehmet Scholl, dieser Fußballer, der hat doch auch so Compilations rausgebracht.
Mehmet Scholl hat Compilations gemacht, genau. Und Til Schweiger hat da immer coole Indie-Rock-Bands. Da waren dann irgendwie die Killers im Abspann und so. Ja, das war fetzig.
Also auch noch in die Krise rein noch so, dass das irgendwie einen Wert hat.
Ja, ja. Ist ja nach wie vor so, dass das für eine Band das Allergeilste ist, wenn die auf einem Film-Soundtrack sind. Oder war es zumindest mal. Ist es, glaube ich, immer noch, ne? Wenn du einen Song hast in einem Film.
Gibt solche und solche Erfahrungen. Also da erzählt zum Beispiel, also liebe Grüße an Sven, ich haue jetzt mal die Geschichte raus, die er dazu immer erzählt. Wir kennen ja die fabelhafte Welt der Amelie.
Ja, klar.
Also, du würdest ja sagen,
kannst du mal vorstellen, dass es sich überhaupt lohnt, die
Nein, mach ich jetzt nicht.
Nicht, dass ich mir dann eine Klaviertonspur zum Mischen bekomme und da ist gar nichts drauf.
Ja, ja, kriegst du, aber ich spiele jetzt nicht, Amelie. Nee. Die Leute kennen das. Und genau, da würden wir ja sagen, Jan Thiersen, jedem danach ein Begriff gewesen, Riesenkarriere gemacht. Es hat eigentlich quasi so ein ganzes Genre mit begründet, wenn man so will. Und jetzt rate mal, wer die Musik gemacht hat zu Goodbye Lenin.
Jan Thiersen?
Ja. Und keiner weiß es. So, und das war danach. Und ich glaube, Wolfgang Becker hat die Regie gemacht zu dem Film und wollte unbedingt Jan Thiersen haben, weil er dachte, das pumpt den Film nochmal so richtig nach oben. Und es ist aber, der Film gibt überhaupt gar nicht so die Grundlage, ihn besonders musikalisch zu gestalten. Die Musik ist also relativ egal. Das heißt, es kommt auch ein bisschen auf die, ne, auf die Ästhetik des Films an. Und das, Amelie geht halt alles auf, dieses französische Ding, die Musik dazu. Man ist sofort in allen Klischees drin. Und so. Ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Und genau, und das funktioniert nicht immer natürlich. Das heißt nicht, dass jeder Filmkomponist, der in einem erfolgreichen Film aufgetreten ist, automatisch deswegen darüber Anerkennung bekommt. Zum Beispiel Zero Dark Thirty.
Wir reden auch gerade über zwei völlig verschiedene Sachen, weil ich meine auch nicht Filmmusikkomponisten, sondern ich meine Stücke von Bands, die in Film platziert werden.
Ja, ja, genau.
Das also ist das immer tatsächlich, ich meine tatsächlich, dass Dick Dale mit diesem Misery Lou, mit diesem Surf-Song, dass der halt wirklich in Pulp Fiction auftaucht und dann kennt jeder dieses Stück.
Genau, genau. Aber genau, da ist ja auch, das ist halt diese ganzen Tarantino-Filme sind ja auch so popkulturell ausgerichtet, dass da natürlich so eine Platzierung von Songs ist ja Teil des Films auch so.
Also ich meine darum, aber darum genau geht's das. Ja auch, also ein so Film-Soundtrack ist ja tatsächlich wahnsinnig abhängig davon, wie hörbar der ohne das Bild ist. Und Zero Dark Thirty ist dann nicht so, vielleicht gar nicht so hörbar ohne Bild dazu.
Genau, oder ob du halt, wenn du die Musik hörst, irgendwas damit verbinden kannst. Ja. Also außer, dass er halt einfach nur die Bilder halt beschreibt. Ich wollte gerade das Beispiel bringen von Zero Dark Thirty.
Zero Dark Thirty.
Ja, das ist, wer hat den Soundtrack geschrieben? Alexandre Desplat, wo du auch denken würdest, hä? Also das ist ja eigentlich so ein Typ, den kennst du auch, Wes Anderson, immer sehr prägnante Melodien und so. Aber der hat halt auch so einen Kram gemacht, wo du halt, keine Ahnung, wo du halt nichts irgendwie hängen bleibt so, sondern es einfach nur so Bildbeschreibungen ist. Und das heißt, nicht jeder Film ist...
Das war gar nicht die Behauptung
für Karriere.
Wir reden da wirklich über zwei verschiedene Sachen. Also ein Score ist halt ein Score, wenn er hörbar ist, dann wahrscheinlich populär, wenn der ohne das Bild dazu hörbar ist oder irgendwie einprägsam. Und das ist Amelie ja auf jeden Fall. Das lief ja wirklich in jeder Starbucks-Filiale. War das ja die CD, die den Buena Vista Social Club abgelöst hat.
Ja. Genau. Und ich glaube, dass die Musik zu Goodbye Lenin gar nicht so ästhetisch so anders ist, sondern es liegt einfach daran, dass du in diesen Film gehst und du verbindest nicht unbedingt die Musik mit einem Gefühl, sondern da geht es halt um irgendwie so... Ist ja auch irgendwie ein grauer
Dinge, Alltag, die die DDR betreffen.
Ja, genau. Und so, und du hast gar nicht so ein musikalisches Gefühl bei diesem Film und so. Ganz egal, was da für Musik läuft, bleibt aber nicht hängen, weil die Bilder dazu nicht anregen, sich sonderlich auf die Musik zu konzentrieren.
Ja, klar, aber das ist ja völlig klar. Aber so für eine Popgruppe ist es natürlich absolut spitze, wenn wir da in einem Film zu landen. Und das hat auch, glaube ich, immer wieder gut funktioniert, ne?
Ja, genau, also genau, das ist halt es gibt Bands, die Karriere gemacht haben durch das Vorkommen in Filmen, wie zum Beispiel unsere Lieblingsband Tito und Tarantula.
Genau, aus dem Film From Dusk Till Dawn, genau.
Ja, genau, also die wurden ja wirklich bei jedem Hafengeburtstag gebucht. Ich dachte, das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass die da irgendwie auftauchten. Die spielen ja sogar in dem Film eine Rolle, die spielen da, glaube ich, sogar.
Die,
ne?
Die Vampirband, genau.
Ja, ist die Vampirband, genau.
Und The National spielen in einer Game of Thrones Folge die Band.
Ist das so?
Ja.
Das wusste ich gar
und
nicht.
Und Ed Sheeran spielt einen Lannister-Soldaten in einer Folge.
Ja. Ah, okay.
Und ich glaube auch, wie heißen die, deine Lieblingsband aus Island? Mit der
Fantasie? Sigur Rós.
Genau.
Sigur Rós?
Ja. Die spielen auch, glaube ich, auch irgendwo bei Game of Thrones mit.
Na, das passt natürlich.
Ja,
klar. Aber es gibt auch natürlich Filmmusiker, die man vorher gar nicht kannte, die dann halt nur durch diesen Film einfach eine Karriere auf dem Konzertmarkt dann starten konnten. Also ich würde da auch Einaudi oder so zuzählen. Der hat ja ziemlich beste Freunde gemacht und das war irgendwie auch ein Film, wo wahnsinnig viele Leute irgendwie den als musikalischen Film wahrgenommen haben und danach hat der, weiß nicht, der macht fünfmal die Royal Albert Hall voll oder so.
Merkst du die Parallele? Französische Filme mit Klaviermusik, das scheint zu funktionieren.
Richtig, ja. Also da so, habe ich auch schon mal einen Film gemacht.
Ja,
in Frankreich, aber ich durfte nicht so viel Klavier machen da, ja. Leider.
Du hast halt leider das Pech, dass du ja teilweise Soundtracks machst, wo dein Film nicht fertig wird. Das ist für dich natürlich extra frustrierend.
Was meinst du? Wieso meinst du den Film nicht fertig?
Naja, du hast doch neulich zum Beispiel eine Filmmusik gemacht, wo dann der Film einfach so scheiße war.
Ach so.
Sodass du die dann ja. nochmal als Album
aber da sollte ich auch selber mitspielen. Also ja. Vielleicht war das ja auch das Problem.
Ja, vielleicht war der. Ja.
Na, immerhin haben wir dann ein Album rausbringen können, genau, was ja, wahnsinnig gut geworden ist.
Das ist natürlich
actually gut. Und natürlich dann, auch Grundlage jetzt dafür, auf Tour zu gehen und so.
Ja, das ist natürlich dann irgendwie Glück im Unglück, ne? Aber ich meine, du hast dann ja. natürlich auch frustrierende Erfahrung, weil du dachtest natürlich, ja. du drehst jetzt einen Film.
Ja, aber was da denke ich im Nachhinein auch, what was I thinking?
Ja.
Also, wie kann ich mir selber eingebildet haben, ich wäre ein guter Schauspieler?
Ja, ja klar.
Und ich könnte da einfach so bestehen, auf so, da musst du ja auch einfach reinwachsen. So.
Besonders ausdrucksstarkes Gesicht hast du nicht, sagen wir so.
Was soll denn das? Natürlich.
Was?
Ich bin ein Charakterdarsteller eigentlich. Ja. Ich glaube, das hat der Matthew, der Regisseur, einfach nicht erkennen wollen.
Ja, ja. Das ist natürlich aber, glaube ich, auch so, es werden auch manchmal so Songs zu Hits durch eine Filmplatzierung, weil du musst ja wiederum, das kostet ja wahnsinnig viel Geld, einen erfolgreichen Song in deinem Film unterzubringen. Wenn man jetzt einen Soundtrack macht für einen Film, ein cooles Abspannlied ja. haben will, dann probiert man ja wie so ein Trüffelschweinchen immer irgendwas zu finden, was so den emotionalen Impact hat, aber nicht
ja.
von Madonna ist oder von Michael Jackson, weil das kannst du ja gar nicht leisten.
Richtig, kostet
ja.
Geld.
Ja.
Und weißt du, wo es nicht Geld kostet?
Wo?
In Fernsehproduktionen in Deutschland.
Im öffentlich-rechtlichen.
Nur in Deutschland.
Genau.
Ja, also gilt das nur fürs öffentlich-rechtliche? Ich dachte, wenn RTL eine Fernsehproduktion macht, geht das auch nur über die GEMA? Ich glaube schon.
Ja gut,
ich glaube, Deutsch
kann vielleicht Asterix davon recht unterhaltsam.
Ja, bitte Asterix nochmal nachtragen. Vielleicht gilt es nur für die Öffis. Aber ich glaube, es gilt einfach für Fernsehen.
Ja.
Und das ist eine Regelung, die es in keinem anderen Ausland gibt. Also wenn ihr euch jetzt darüber freut, dass euer Song mal im Fernsehen gelaufen ist, ist das auch eine schöne Sache. Gibt ein bisschen GEMA. Neulich auch von mir, hatte ich glaube ich dir geschickt, eine Version, auf der wir beide auch gespielt hatten. Die Live-Version von Silver Linings lief komplett durch in so einem Stück mit Burkhard Klausner in so einem Fernsehfilm. Aber wusste ich gar nichts von, sondern wurde mir dann irgendwie zugetragen und so. Ich dachte so, ja, nice, gibt ein bisschen GEMA, aber eigentlich ist es eine Frechheit.
Ja.
Denn wenn das Gleiche in Amerika passiert, gibt es erstmal große Verhandlungen und natürlich eigentlich müssen da riesengroße Beträge fließen, die diesen Sync-Einsatz rechtfertigen.
Ja.
Und die sind, das kann ich sagen, deutlich höher als das, was die GEMA dann zahlt. So, also ich weiß nicht, wie es zu diesem Deal gekommen ist. Bitte, Asterix, wenn du das hörst, erzähl uns das doch mal.
Mhm.
Weil das ist eigentlich echt etwas, das kennt man doch aus dem Ausland überhaupt nicht so. Also ich weiß, dass ich schon für Fernsehen aus Frankreich Sync-Deals abgeschlossen habe, aus den USA und so, die auch Sachen, die nur im Fernsehen liefen. Und da werden ganz normale Gagen verhandelt. So, also die, und wie kommt es eigentlich dazu, dass die GEMA da spart? Das ist eigentlich eine Frechheit. Also genau, wenn ihr euch freut, dass euer Song im Fernsehen läuft in Deutschland, könnt ihr machen, aber seid euch darüber im Klaren, im Ausland wird mehr gezahlt.
Glaub,
die GEMA nimmt uns da aus.
Es hat bestimmt irgendwas mit Nazis zu tun.
Ja, genau. Freude sollte nicht allzu groß sein, sondern eigentlich warum sollte das ZDF nicht auch da ganz normale Gagen zahlen? Verstehe ich nicht so richtig. Aber gibt es bestimmt Gründe für. Und ich möchte natürlich nicht über die GEMA lästern, die lieben wir.
Natürlich. Die GEMA kann nicht das Problem sein.
Nein.
Wenn der Staatsfunk.
Ja, da scheint es aber irgendwelche Absprachen zu geben.
Ja, keine wobei, Ahnung. Ich glaube, vielleicht gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen Dokumentation und fiktionalen Formaten, keine Ahnung, weil ich habe schon öfter erlebt, dass irgendwie im Dschungelcamp oder so, habe ich mich immer gefreut, dass da öfter mal schon irgendwie Songs liefen, wo ich zumindest an der Produktion beteiligt war und dann immer dachte, toll, jetzt laufe ich im Dschungelcamp.
Das ist ja toll,
aber
das Ding ist, als Künstler kannst du gar nicht Nein sagen.
Ich frage mich nur gerade, weil ich vor eben behauptet habe, das hätte irgendwas mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun.
Ach so, nee, das ist nicht so. Ich weiß, dass das früher Teil der Verhandlungsmasse auch war bei so
scheint im Privatverlagen auch so zu sein,
beim Verlagen, wenn die gesagt haben, wir haben guten Draht zu hier unter uns und so der Musikauswahl, vielleicht können wir euch da platzieren und so bla bla bla. Ich weiß, dass das immer auch so ein Ding war und da wurde immer nur mit der GEMA gelockt, die man dann verdienen kann und nie mit extra Deals. So, mit extra Sync-Deals. Und das Ding ist, du kannst nicht Nein sagen, das wollte ich gerade noch sagen, du kannst dich nicht dagegen wehren, wenn irgendwie eine scheiß Sendung auf Sat.1 jetzt irgendwie deinen coolen Indie-Song als, sagen wir, Dieter Nuhr entscheidet sich dafür, Lambert als Einlassmelodie oder als Anfangsmelodie zu benutzen. Ich kann mich da gar nicht gegen wehren. Das passiert dann so, weil es halt diesen Deal gibt und es gesagt wird, ja, der Künstler soll ich doch gefälligst freuen, der kriegt ja ein bisschen GEMA dann.
Könntest du nicht, wenn jetzt, was weiß ich, irgendwie in die Heute-Show oder sowas ein Lambert-Stück
benutzt,
dann könntest du das, also das heißt, dass bei
keine Chance.
Dass in unserer Lieblingstalkshow Markus Lanz immer, wir sind Helden, läuft, das, da könnten die jetzt nichts gegen machen.
Nein, ist nicht möglich. Ich weiß, dass von einer, ich sag jetzt keine Namen, aber eine befreundete Band, von die du auch kennst,
ja,
die sich darüber mal wahnsinnig aufgeregt hat und versucht hat, alles zu machen, damit das nicht in ihr
Schreib mal kurz in den Chat, ihrer, bitte.
Okay, warte. Damit ihr Lieblings...
Ihr Podcasten vom ihr, feinsten, Leute.
damit ihr Hit nicht in dieser blöden Serie auftaucht, immer am Anfang.
Hä, fehlt da ein Wort?
Ja, nee.
Ach so, eine, ja. Ein Buchstabe zu viel. Okay, ah ja,
ich alles klar, interessant. Ja, ja. Und die hatten versucht, sich dagegen zu wehren. Dachten so, hier, Karl, und auch mit erst so lieben Mails und so, könnt ihr es bitte nicht machen und so. Wurde einfach ignoriert. Und dann haben sie sich da informiert, ob man da irgendwie rechtlich gegen vorgehen kann. Und es wurde gesagt, nee, es geht nicht. Es geht in Deutschland nicht.
Okay.
Sei froh, nimm das Geld, ist so ein bisschen so die Ansage. Anders im Kino. Im Kino kannst du dann entscheiden, kriegst du einen Deal angeboten und kannst entscheiden, ob du das machst oder nicht oder ob du noch ein bisschen mehr raushandelst oder, mhm, oder nicht oder ein bisschen weniger, weil du es so toll findest. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber Fernsehen, irgendwelche Deals sind da am Laufen und genau. Ich werde Asterix nochmal schreiben, dass er bitte da uns eine Voice-Memo für aufnimmt. Aber
das ist ja alles irgendwie eine juristisch höchst filigrane Sache. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel was im Fernsehen, einen Fernsehfilm mache mit, was weiß ich, Musik von Die höchste Eisenbahn, könnte ich den nicht einfach im Kino zeigen. Müsste ich dann anders abrechnen.
Wenn du als Regisseur,
ja,
oder da als Produktionsfirma, ja, jetzt einen Song von Der höchsten Eisenbahn, ja, haben willst, dann gehst du den ganz normalen Weg, nee, in den Verlag.
Aber im Fernsehen ja nicht, dachte ich. Wenn ich was fürs Fernsehen, nee, drehe.
Wenn du weißt, dass das nur im Fernsehen stattfindet, ja, dann kannst du, glaube ich, das irgendwie einfach angeben und dann wird das über die GEMA abgerechnet. Genau.
Ja, wir haben doch zum Beispiel auch mal bemerkt, als wir in großer Langeweile beide entdeckten bei irgendeinem Streaming-Anbieter, dass alle Staffeln Dawson's Creek da verfügbar sind, da war ja plötzlich ein anderer Main Title-Song.
Stimmt, ne?
Weil da auch irgendwelche Rechte anscheinend dann ausgelaufen sind, sodass sie das dann beim Re-Upload mit anderer Musik machen mussten.
Ja, ja, stimmt. Ja, ja, richtig.
Ich glaube, das gibt es auch gar nicht so selten mal, dass sich dann so im Stream dann plötzlich eine Tonspur ändert.
Ja, es ist mir Rechte so ein bisschen peinlich, dass du uns jetzt als,
ja, gut, also,
als Dawson's Creek-Fans geoutet hast.
Wieso?
Ja. Als ich das zweite Mal diese Serie komplett durchgesehen habe, muss ich sagen, ging es mir nicht gut. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich kam nicht davon los, aber es war wirklich, das hätte ich nicht machen sollen. Ich glaube, das hat einiges ins Rollen gebracht.
Achso, die Serie hatte ich quasi.
Ja, ich glaube,
so, die hatte ich runtergesetzt.
So nostalgisch, so, ich gucke das nochmal jetzt komplett durch und so.
Ich bin dann jetzt auch bei der zweiten Staffel irgendwann wieder ausgestiegen.
Ja, gut so.
Also die ganze College-Zeit und sowas habe ich gar nicht mitbekommen. Aber wie heißt das? Stars Hollow? Nee, da wohnen die Gilmore Girls, ne? Wo wohnen die Dawsons?
Wird das gesagt?
Ja. Yeah.
South Carolina oder was? Nee, irgendwo bei.
Nein, das ist irgendwo so bei Boston auf dem Land, New England.
Ah. Achso, es wird aber in Carolina und North Carolina oder South Carolina gedreht, aber stimmt, es soll bei da oben irgendwo
sein. Das ist so ein absoluter Happy Place.
Ja. Wie heißt es denn da?
Wie heißt der Ort, wo Dawson's Creek spielt? Cape Side natürlich.
Cape Side.
Die fiktive Kleinstadt Cape Side. Genau, also. Ja. Cape Side immer eine Reise wert, aber leider mochte ich den alten Titelsong lieber.
Ja, stimmt.
Das habe ich uns natürlich völlig rausgebracht.
Ja, wir waren irgendwie eigentlich bei
Sync
und GEMA. Genau.
Okay, aber ich hoffe, wir bekommen dann eine Rückmeldung zum Thema Rechte. Das würde mich doch sehr interessieren.
Oh, apropos Rückmeldung.
Ja.
Wir haben noch eine Rückmeldung bekommen von Clemens. Der hat noch zwei Snobs gefunden.
Ja, auch absoluter Lieblingshörer übrigens.
Absoluter Lieblingshörer, ja, liebe Grüße. Den Ich habe mir alles unheimlich hart erarbeitet, Snob.
Ja.
Und den Mir fliegt alles einfach so zu. Ich konnte das einfach immer, Snob.
Ja.
Hat da so ein Video mitgeschickt. Hast du das gesehen?
Nein, ich hab's nicht
gesehen. Von so zwei großen Jazzhasen aus Deutschland, die sich genau darüber austauschen. Ja. Das ist einfach immer so, alles kommt meine Komposition, das mach ich irgendwie so nebenher und dann kommt immer auch alles aufs Album. Das geht wahnsinnig schnell.
Ich war lange nicht mehr in unserem Instagram-Account. Das ist ja der Ich-üb-gar-nicht-oder-ich-üb-ganz-viel-Snob. Der entwickelt sich
da. Irgendwie hatten wir den auch, oder? Wir hätten den auch
oder gehabt. Oder haben wir privat drüber aber gesprochen. Genau, das ist ja sehr interessant. Was bist du? Du bist eher das fliegt mir alles so zu, Snob, oder?
Ich kann mich mit beiden nicht so richtig identifizieren.
Du musst jetzt eine Seite wählen.
Das fliegt mir alles so zu, Snob. Bin ich eher, meinst du, oder?
Also ich bin auf jeden Fall der, ich bin der, das fliegt mir alles so zu, Snob, glaube ich eher, weil ich das als so eine Form von so sympathischen Tiefstapeln empfinde.
Aber du hast mir ja irgendwann unterstellt, ich wäre so wahnsinnig emsig und so.
Stimmt, dann bist du der, ich habe mir als hart erarbeitet, Snob, stimmt.
Nö, das siehst du in mir.
Ja,
ich sehe mich natürlich eher so als, fliegt mir alles
also so gut, zu. Also gut, okay, dann haben wir doch eine Antwort, finde ich. Du bist auch der, mir fliegt alles einfach so zu, Snob.
Ist schon ärgerlich allerdings, wenn man das so raushängen lässt, weil was soll denn das bringen? Also als so Ansage für so heranwachsende Musiker, so von wegen, ja, wenn du nicht zu den Leuten gehörst, wo das halt so von selber passiert, so dann bist du wahrscheinlich nicht gesegnet mit der gleichen Gabe. Ja,
ist aber auch ein schmaler Grat, weil man kann richtig geil zocken, übt aber ganz wenig, cool. Man spielt scheiße und ist noch stolz drauf, dass man nicht übt. Ich sag mal, bestimmte lokale Musikszenen bestimmter deutscher Städte haben das ja gerne rausgehauen. Dann wieder nicht cool.
Ja, also diese beiden Jazz-Hasis, die sich darüber unterhalten, das ist so lustig, weil dann meint der eine, ja, bei mir ist es immer so, es passiert irgendwie so selber, es geht ganz schnell und alles, was ich komponiere, landet auch dann auf dem Album. Und dann sagt der andere auch einfach immer nur so, prima.
Sehr gut, also, das zieht mir rein.
Das ist so der Teil, den sie sich entschieden hatten, auch so rauszuhauen als Werbung für ihren Podcast und so. Ich meine so, ey, alle Leute, die das sehen, schaltet doch mal lieber in den LK Jazz, da wird doch ein bisschen wirklich vielschichtiger verhandelt. So. Er meinte auch, es hätte ihn geärgert. Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Irgendwas ist daran ärgerlich. Mhm. Ja, also so beide Haltungen. Ja, ich verstehe es auch. Wahrscheinlich werden die sich da ja auch noch näher zu ausgetauscht haben, was das letztlich bedeutet. Aber wenn man es halt einfach nur so sieht, denkt man so, also das kann doch jetzt nicht die Antwort sein. Weil in irgendwas werden die ja investiert haben zeitlich.
Ja, natürlich. Aber es kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin ja hier gerade im Tonstudio und dann unterhält man sich dann auch manchmal abends nochmal über Musik oder hört sich was an. Und weil man ja in so einem Recording-Kontext ist, da habe ich gedacht, okay, jetzt haue ich mal einen raus, irgendwie kamen wir auf Jazz. Und wir haben uns dann mal so ein bisschen über Aufnahmequalität von Jazzaufnahmen unterhalten. Ja. Und ich habe wirklich Erstaunen hervorgerufen bei Leuten hier außen, also sowohl Leute, die hier produzieren, als auch Leute, die hier engineeren, wie gut Jazzaufnahmen aus den noch 50er Jahren klingen.
Ja.
Die Leute sind tatsächlich verblüfft.
Ja, man versteht es nicht, oder? Also man rafft es doch nicht. Also man denkt ja manchmal wirklich, Jazzaufnahmen ist der Beweis dafür, vor allem 50er, 60er Jahre dafür, dass sich eigentlich technologisch nichts mehr entwickelt hat.
Es wird sogar schlechter. Also es ist total interessant. Also weil jetzt hier mehrere Leute mit starken Meinungen, glaube ich auch guten Ohren zum Thema Aufnahmen saßen. Und tatsächlich, wenn man das auch so auf einer ganz okayen Anlage mal so gegeneinander hört, wie die We Got Request von Oscar Peterson. Von 1964, glaube ich, oder so, wie gut dieses Album klingt und auch wie im Prinzip besser als eine 2000er Aufnahme.
Ja.
Erstaunlich.
Es ist wirklich erstaunlich und man fragt sich, was ist das Geheimnis? Also natürlich, die hatten weniger Spuren zur Verfügung, sie hatten dementsprechend weniger Mikros zur Verfügung. Manchmal reden wir über Stereoaufnahmen teilweise auch. Ne?
Ja, Stereoaufnahmen. Ja.
Manchmal gibt es aber auch so Möglichkeiten, ich glaube, wir hatten das noch nicht mal recherchiert, ne? Kind of Blue ist schon mit mehreren Mikros aufgenommen, die dann irgendwie über einen
gespult
genau.
Was ja im Prinzip dasselbe ist, wenn man so Radiokonzerte spielt oder so. Kennst du das, wenn der Ü-Wagen draußen steht, ist ja auch eine Situation, die es ab und zu gibt, dann, die machen ja auch gleich einen Mixdown.
Genau.
Ein Mixdown heißt also, die Mischung ist fertig, dann wird nicht im Nachhinein noch, wird nicht mehr irgendwas gemischt.
Ja, genau. Aber manchmal stehen auch bei wirklich sehr gut klingenden Aufnahmen aus dieser Zeit manchmal tatsächlich nur 2 bis 4 Mikros im Studio.
Ja.
So. Und man wundert sich so, wenn man es halt mit heute vergleicht, ja, was haben die denn da gemacht, dass das so geil klingt? Also, dass es sogar geiler klingt.
Es klingt
so
tatsächlich also geiler. Also muss ich tatsächlich sagen, eine Oscar Peterson Aufnahme klingt besser als eine Brett Meldow Aufnahme. Ja.
Und da gibt es natürlich jetzt mehrere Theorien. Also die eine ist, die waren sich natürlich einfach klarer über den Raum, die wussten besser mit dem Raum umzugehen, die haben einfach besser gespielt in dem Sinne, also sicherer, aufnahmedienlicher. Die andere ist, ich habe es auch schon mal gehört, dass es die Technologie, also das tatsächlich an Chemikalien liegt, die gar nicht mehr verwendet werden innerhalb der Kompressoren und so, hat mir auch schon mal jemand erzählt. Also, dass so bestimmte Kompressoren damals auf eine Art und Weise funktioniert haben, wie sie heute gar nicht mehr funktionieren können, aufgrund irgendwelcher inneren Chemikalien.
Okay.
Ja, sehr nerdig.
Ist auch, glaube ich, Bullshit. Aber
gut. Ja, ist halt die Frage, ist es das, was letztlich im technischen Prozess passiert, oder ist es das, was vor dem Mikro passiert? Also vielleicht wurde einfach anders miteinander musiziert, so dass man gewusst hat, wenn man in die Aufnahme geht, das und das funktioniert dann nur. Wir können auf diese Art und Weise spielen. Und dass man sich vielleicht eben den Gesamtsound von vornherein klarer war, also den Bandsound oder so. Dass das dann leichter zu transportieren war. Und man das auch besser mit dem Raum abstimmen konnte als Musiker. Dass man da einfach ein besseres Gefühl für hatte vielleicht früher.
Es gab wahrscheinlich andere Kompetenzen natürlich, wenn du halt einfach den ganzen Tag nur sowas aufgenommen hast. Höheres Spielniveau. Und wir müssen natürlich auch sagen, diese Klangästhetik, also was die, zum Beispiel diesen Rudi van Gelder Blue Note Produktion oder sowas, die sind ja stilbildend. Ja. Also quasi da wie da aufgenommen und gemischt wurde, so empfinden wir ja heute eine gute Jazzaufnahme.
Ja, eigentlich schon, genau. Und also dann, alle wollen das auch.
Ja, ja, und dann hat das aber irgendwie, nee, das kriegt ja wirklich keiner hin. Es ist wirklich total traurig, wenn man sich so, also gerade die 60er ist so frühe 60er Peak Jazzaufnahmen, würde ich sagen, so ganz grob. Wenn man sich dann moderne so Jazz-Kombo-Produktion anhört, ist wirklich traurig, wie viel geiler das klingt. Und aber es ist vor allen Dingen auch krass, weil man tatsächlich ja oft denkt, weiß ich, wenn du jetzt an Filme denkst oder sowas, denkst du ja auch manchmal, oh, irgendwas aus den 50ern, das ist ja schwarz-weiß, das ist ja alles gar nicht so geil wie heute. Aber weit gefehlt. Es ist also, während irgendwie so Pop-Aufnahmen aus den 60ern teilweise ultra müllig klingen, hörst du wirklich, was ist, jeder kennt natürlich die Kind of Blue von Miles Davis, du hast wirklich das Gefühl, du sitzt in der Snare Drum. Also das ist...
Ja, wie nah dran das alles ist. Ja. Ich finde bei Bill Evans Aufnahmen auch so,
ja, ja, aber
checkst es nicht, es ist wie wirklich, nah das ja. irgendwie dann doch alles wirkt. So, ne? Es
sind natürlich obwohl das sehr leise Signale, muss man sagen. Es ist halt deutlich leiser jetzt, als hier die lärmenden Rolling Stones aufzunehmen. Aber es ist wirklich, also hört da mal rein, macht euch mal klar, wie gut diese Aufnahmen klingen zu einer Zeit, wo man das irgendwie dann doch auch so intuitiv von heute nicht erwartet. Ja. Wenn man irgendwie immer das Gefühl hat, das muss ja, das ist ja noch fast Grammophon-Krissel-Krissel-Zeit. Nee, das ist absolut High-End.
Und die Gegenthese ist, dass wir halt einfach verblendet sind von so einem Retro, von so einer Retro-Ästhetik und das gar nicht richtig bewerten können, weil wir halt quasi einfach sowieso sagen, weil das halt so alt klingt, ist das geiler.
Meine These ist, also alt und alt, also vielleicht reden wir auch über unterschiedliche Sachen, aber es gibt Sachen, die klingen wirklich alt. Also jetzt, wenn man sich den Livery Staple Blues von der Original Dixieland Jazz Band von 1917 anhört, das ist alt. Da hört man halt irgendwie, da hört man Matschepatsche und ab und zu einen Paukenschlag, mal so einen, also so Fetzen von Bläsern. Das ist Schellack alt. Aber ich meine analog warm, aber trotzdem messerscharf alt. Meine ich so eine, wie gesagt, die We Got Request von Oscar Peterson oder sowas von 1964, die messerscharf klingt. Also du hörst jedes Signal.
Ja.
Also es klingt nicht alt, oder was meinst du mit alt? Also ich meine
ich meine schon ja, in der Ästhetik vielleicht würde ich sagen, schon klingt es ja älter als eine Brett Mehldau Aufnahme. Also ist ja schon irgendwie so, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise schlechter klingt oder dass du weniger hören würdest oder so.
Genau, also
das Gefühl,
hört das
eigentlich
mal
gegen. Ist es klarer, ne?
Ja, es ist, ich finde es ja, man muss das mal, wenn man es mal gegeneinander hört, also natürlich, es gibt noch mehr Höhen und so, also man hat, also es gibt so eine gewisse, was halt so analoge Aufnahmen und Band macht, dass man das Gefühl hat, das ist alles so ein bisschen aufs Wesentliche und es gibt so eine Wärme. Also im Prinzip das, was so Vinylfreaks über ihre Schallplatten behaupten, das kann man ja auch über so altes Equipment bei Musikaufnahmen behaupten, ne?
Ja. Also na, ich frage mich nur, ob das halt, genau, wenn man das jetzt so hört, ich würde das ja auch unterschreiben, was du sagst. Ich dachte, ich will nur mal was Kontroverses sagen, weil wenn man, ob das ein ähnlicher Effekt ist, wie wenn du halt Billie Holiday-Aufnahmen hörst und du weißt halt, die hat es mit einem Mikro aufgenommen, das Orchester ist irgendwie darunter hinter aufgebaut, sodass alles bestens sozusagen ausgesteuert auf dieses eine Mikro und man ja auch das Gefühl hat, boah, das klingt wahnsinnig toll.
Nee, ich meine was anderes. Ich meine tatsächlich, ich meine halt nicht diese Aufnahmen so aus dieser Zeit, wo man so aufgenommen hat, sondern wirklich messerscharfe, super detaillierte Tonaufnahmen, die ja über 70 Jahre alt sind. Nee, Quatsch.
Ja, man wundert
60
sich.
Jahre, über 60.
Es gab irgendwie so eine deutsche Band, ich glaube, ich habe vergessen, wie die hieß. Die wollten das genau dieses Problem mal adressieren und hatten sich das zur Aufgabe gemacht, genauso zu produzieren. So, also genau alles so zu machen, wie es früher gemacht wurde. Irgendwie wurde es auch von Max Herre produziert oder so, keine Ahnung. Und die wollten quasi diese Ästhetik reproduzieren. Ich würde auch sagen, man weiß, worauf sie sich beziehen, aber das ist natürlich, ist es nicht. Also ich muss da nochmal nachrecherchieren. Es ist schon gute Musik, aber es ist, ich würde sagen, dann doch auch wieder nicht möglich gewesen, obwohl sie es alles eigentlich behauptet haben, so gemacht zu haben, wie es damals gemacht wurde. Klingt es nicht so. Ja. Aber das kann dann auch wieder mit dem Spielhabitus zusammenhängen. Vielleicht hat er sich einfach verändert. Also es ist, vielleicht ist da einfach dann doch das Problem im Anführungsstrichen eher vor dem Mikro zu suchen als hinterm.
Genau wie bei uns.
Ja.
Denn wenn ihr ein Problem mit diesem Podcast habt, ist es wahrscheinlich nicht der Sound, sondern die Leute vor dem Mikrofon.
Das ist ein You-Problem, meinst ja. du?
Ach nee, das, nee. Jetzt meinte ich ein Me-Problem. Aber nein, ich korrigiere mich. Wenn euch dieser Podcast nicht gefällt, dann ist es wahrscheinlich, dann liegt es an euch.
Auf jeden Fall. Ist ja nicht unsere Schuld.
Nee, weil hier ist wirklich die perfekte Melange aus glasklarem Sound. Auch extra ironisch, dass ich das natürlich behaupte in einer Folge, die ich mit meinem Laptop-Mikrofon aufnehme. Und absolut tolle Inhalte, die jede Woche aufs Neue bei euch ins Haus kommen.
Ja, dafür kann man schon jetzt auch mal wirklich auf die 5 Sterne drücken, ja, oder?
Absolut. Ja, absolut. Die sind wirklich mehr als gerechtfertigt. Ja. Gut, wie sieht's aus bei dir? Ich muss jetzt auch eigentlich wieder langsam in Richtung Tonstudio und dabei, ja. Da podcaste ich natürlich weiter. Ist das jetzt Tolle, dass da alles voller Mikros ist in so einem Studio?
Hast du da doch nichts zu tun, oder?
Ja klar, es wird Tracks.
Aber Bass, da musst du irgendwie einmal eine Stunde machen und dann kannst du wieder auf deinem Sofa auf dem Bauch liegen.
Ja, es ist tatsächlich, die Leute sind ja immer ganz froh, wenn ich da bin, weil ich auch, Achtung, das darf ich dir natürlich nicht erzählen, Triggerwarnung, das eine oder andere hochwertige Tasteninstrumenten-Overdub ausführe hier.
Stimmt, das glauben die Leute wirklich, ne?
Ja.
Das habe ich auch schon, es wurde ich auch in meinem Beisein schon passiert, dass Leute das über dich gesagt hätten. Und dann so, what?
Das kann doch gar nicht sein.
Das ist die Popwelt. Die ist da natürlich auch anspruchsloser, muss man natürlich sagen. Die nimmt da auch so ein Stummelfummel gern mal ins Klavier.
Ja, vielleicht gibt's auch ein kleines Klaviersolo auf dieser Aufnahme. Ich verrate nicht zu viel. Ich möchte auch nicht in das Timing von irgendwelchen Labels reingrätschen. Oder hier in die Privatsphäre des Studiobesitzers, deswegen sage ich mal nicht, wo das ist und wer hier aufnimmt, aber bei Zeiten wird es dann.
Ja, wir sind irgendwie zurückhaltender geworden mit diesen Namen nennen. Das ist auf Leuten schon aufgefallen auch.
Ja,
dass wir nicht mehr so viele Namen nennen.
Ich finde das auch eigentlich gar nicht so gut. Ich finde das eigentlich gut, einen Namen zu nennen, aber in diesem Fall weiß ich wirklich nicht, hier nimmt jetzt gerade jemand ein Album auf und ich weiß gar nicht, also ich möchte so ein bisschen ihm überlassen, wann er der Welt sagt, jetzt gibt es ein neues Album. Ja. Deswegen,
und ich muss packen jetzt, Felix. Ich bin ja über Köln und ich fahre jetzt nach Italien, spiele da noch ein kleines Konzert mit Rob. Ich nenne den Namen jetzt mit Rob.
Ja, was geht denn da ab? Du kannst ja dich selber kannst ja promoten. Was geht denn mit Rob?
Ich bin maskierter Sideman
bei
Rob, der jetzt seine Solo-Karriere vorantreibt. Er war der Sänger former der Band oder ist der Sänger der Band The Slow Show.
Ja.
Und hat ein Solo-Album gemacht, das ich produziert habe.
Ja.
Und er hat mich weichgeklopft, dass ich ihn begleite.
Ja.
Jetzt bei diesem Konzert in Kaltern Pop, weißt du mal?
Nein.
Das ist, glaube ich, der gleiche Typ, der Haldern Pop macht?
Richtig. Und auf dem Haldern Pop habe ich schon mal die Gruppe The Slow Show gesehen, vor vielen Jahren begleitet.
Da haben wir zusammen geguckt.
Von der Feuerwehrkapelle Haldern.
Ja, genau. Begleitet von einem Orchester. Oder so.
Ja. Das ist nämlich so ein bisschen The National-mäßige Musik, die The Slow Show gemacht haben. Da müssen natürlich Bläser rein.
Ich habe keine Bläser drin. Doch, an einem Stück, glaube ich schon. Ja. Aber viel Streicher, viel Klavier, klar, dies, das. Gefühlvoll soll es sein.
Ja. Coole Songs. Aber apropos Boomer Festival, falls ihr da noch eine Karte kaufen wollt, wir machen mal ein bisschen einen kleinen Promoblock. Denn nächsten Monat, am 16. November, nur wenige Tage, Wochen nach Ausstrahlung, spielt die höchste Eisenbahn beim Rolling Stone Weekender.
Ey, was ist denn das eigentlich mit Rolling Stone Weekender? Das heißt ja jetzt gar nicht mehr
Rolling Stone Beach.
Das heißt Rolling Stone Beach. Und da sollte doch die Band nach euch spielen. Bright Eyes. Und ich habe Tickets für Bright Eyes hier für mir Berlin gekauft. Und dann hieß es aber, die kommen nicht. Oder es wird auf unbestimmte Zeit verlegt. Ja. Spielen sie jetzt da beim Rolling Stone? Oder?
Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, könnte auch sein, nicht.
Ich glaube, ne, mich auch. Ich glaub,
aber das müsste man selber recherchieren. Aber genau, das ist ein schönes Kombi, wenn man im... Das ist, glaube ich, ähnliches Publikum, oder? Kaltern Pop und Rolling Stone Beach?
Kann schon sein,
also,
ja. Kann schon
Rolling Stone aber. Und Musikexpress-Leser.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Also so kam es mir damals auch so ein bisschen vor. Wir hatten da eine schöne Zeit mit Markus Wiebusch auf dem Haldern Pop. Ja. Haben wir da gespielt. War eine schöne Zeit. Weiß ich noch, gute Bands haben wir gesehen. Was haben wir gesehen? Wie hießen nochmal die? Ach, The War on Drugs war klasse.
The War on Drugs.
Und dann war da natürlich, wie heißt der doch, der früher Schlagzeug gespielt hat bei dieser Folkband. Father John Misty.
Genau, ich verschwimmt bei mir so ein bisschen, weil ich glaube, ich war da 4-mal mindestens. Ja. Und auch letztes und letztes Jahr mit Tristan Brusch und vorletztes Jahr als Aushilfsbassist der Gruppe Husten. Und letztes Jahr war aber der See gesperrt.
Echt?
Ja, da weht jetzt ein anderer autoritärer Wind durch den Backstage-Bereich des Haldern Pop. Das war früher geiler.
Da konnte man baden. Jetzt kann man nicht mehr baden, und weil die alle Haldern da reinpinkeln.
Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, korrigiert mich bitte. Vielleicht durfte man dieses Jahr wieder baden. Das war alles nur ein großer Fiebertraum, aber letztes Jahr durfte ich nicht baden.
Also in diesem Zusammenhang möchte ich wirklich mal das Interview empfehlen von Father John Misty, was in dem Jahr auf dem Haldern Pop gemacht wurde. Das gibt's, glaube ich, noch auf YouTube von den Mitarbeitern des Festivals. Wurden, glaube ich, so Interviews durchgeführt von den Acts. Ja. Da wurde nämlich auch Father John Misty gefragt, wie es ihm so geht. Und er meinte, eigentlich alles gut und so. Aber meinte der Interviewer auch so, aber findest du nicht, dass es hier so ein ganz besonderes Festival ist? Und er meinte, das ist halt ein Festival, das ist irgendwie cool. Ja, aber die viele Leute sagen, Haldern-Pop wäre immer noch mal so eine ganz besondere, spezielle Atmosphäre. Er meinte so, they're just telling you what you want to hear. Und dann denkt er so, oh shit, habe ich was Falsches gesagt? Ist er irgendwie, hat er irgendwie schlechte Laune? Ja. Und meinte so, maybe you'd like to have a swim? Would that cheer you up? Und er meinte so, I'm not in a bad mood. I'm just sitting in a tent and it's very hot. Man muss nämlich da, als Band muss man ein bisschen aushalten, dass man in zu Zelten unterkommt, weiß ich noch. Aber es war sehr schön da. Ja. Liebe Grüße ans Haldern.
Klar. Also Vorverkauf läuft fürs Haldern 2025. Kauft euch ein Ticket. So ein Weekender, Kaltern Pop, das ist aber irgendwo, das ist in der Schweiz oder sowas, ne? Oder was? Das Kaltern Pop.
Südtirol.
Südtirol,
Bei Bolzano, bei Bozen.
Da Südtirol, genau. Aber ein deutsches Fest. Ja, klar, weil das ja deutsch ist. Deutschsprachig, stimmt, Entschuldigung. Da muss man erstmal durchblicken. Genau.
Aber die reden da doch auch Deutsch in Südtirol.
Ja, du hast völlig recht. Ich krieg das
alles. Markus Lanz kommt daher.
Richtig.
Und die Gruppe Freiwild.
Und Damian Dallatorre.
Da haben wir die großen drei.
Damian Dallatorre, hört da mal rein ins Album. Ganz groß. Ja, eigentlich mein Lieblings-Südtiroler. Und
gut.
Also kleiner Werbeblock.
Aber kauft doch noch mal ein paar Tickets für unsere Show. Wir sind im November auf Tour.
Ja, stimmt. Ab wann?
Das ist auch noch
ein bisschen was. Achso, das geht direkt nach dem Rolling Stone Beach los.
Ja. Genau. Blumbert on the road. Ja, viel in Deutschland, viele Termine in Deutschland, aber auch ein paar in Holland bei unseren Freunden in den Niederlanden. Kommt doch mal vorbei, Leute. Das wird geil.
Gibt hier auch noch, aber auch das sportliche Preise kosten 90 Euro ein Tagesticket beim Rolling Stone Beach.
Echt?
Ja.
Aber dafür kann man da auch Platten kaufen und so.
Ja.
Da gibt es auch Plattenshops.
Und Kaltern? Was kosten sowas heutzutage? Ah, Vorverkauf ist beendet. Ausverkauft. Nützt gar nichts.
Ah, okay. Ja. Ausverkauft.
Oder habe ich jetzt Quatsch erzählt? Also, aber das ist ja eh vorbei, wenn die nächste Folge rauskommt. Deswegen ist auch egal.
Ja, stimmt. Das
ist auch
das
egal.
Haltern ist vorbei.
Egal, was ich hier erzähle.
Und nicht, aber das Haltern,
eine Klage wegen Hubschaden oder was ins Haus kommt.
Ja.
Aber hast du noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges auf dem Herzen?
Nö. Wir reden nächstes Mal ein bisschen über ECM, oder?
Okay. Also, ich werde jetzt ein bisschen tracken.
Ja, gehen wir tracken. Ja.
In die Scheune.
Geht's auch tracken.
Ja.
Ist klar.
Gut, dann bis später.
Bis später. Ciao, ciao.